Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich danke für das Vertrauen, obwohl ich leider nicht auf eine geschlossene Rechnung über Deutschland vorweisen kann, so wie das der Dr. Schilling konnte bei seinem Vortrag. Aber ich kann mich auf das stützen, was vorhanden ist. Zunächst mal, wie ist die Situation in der KMK? Die KMK hat sich mit dieser Thematik in der Vergangenheit schon häufiger beschäftigt, zuletzt im Jahr 2003. Die Ergebnisse sind in der KMK-Dokumentation veröffentlicht worden. Der Lehrereinstellungsbedarf und das Lehrerangebot im Zeitraum 2002 bis 2015 dargestellt worden ist. Und ich darf nochmal die allerwichtigsten Ergebnisse in Erinnerung rufen. Es werden ja dann so Lehramtskategorien gebildet. Für 6 Lehramtstypen ist eine Beschreibung vorgenommen worden. Die Lehramtstypen in den 16 Ländern sind außerordentlich unterschiedlich, sodass man das Problem nur durch die Bildung von solchen Sammelgruppen halbwegs in den Griff bekommt. Also sehr unterschiedliche Situationen bei den Lehrämtern, die heißen eben deshalb auch alle so kompliziert Lehrämter für Grundschule und Primarbereich, je nachdem, ob es nach Bildungsbereichen oder nach Schularten geschnitten ist. Für den Sekundarbereich 2 allgemeinbildende Fächer bzw. Gymnasium. Voraussichtlich werden genügend Lehrkräfte vorliegen, für die sonderpädagogischen Lehrämter auch weitgehend ausgeglichen, Angebot und Bedarf. Ganz anders die Situation bei den Lehrämtern für alle oder einzelne Schularten des Sekundarbereichs 1, für den Sekundarbereich 2 berufliche Schulen, berufliche Fächer respektive berufliche Schulen. Der Einstellungsbedarf, das Bewerberangebot zum Teil deutlich übersteigen. Und für übergreifende Lehrämter des Primarbereichs und aller oder einzelner Schularten des Sekundarbereichs 1 wird eine Angebotslücke bestehen, allerdings nicht so deutlich wie in dem Bereich vorher. Ja, das Jahr 2002 liegt schon eine ganze Zeit zurück, deshalb hat Anfang 2009 die KMK gemeint, man müsste sich wieder mal mit der Thematik beschäftigen. Auslöser war, wie Sie alle wissen, diese große Plakataktion eines alten Flächenlandes in den neuen Flächenländern, wo es da so ganz großformatige Plakate gegeben hat und wo versucht worden ist, eben Lehrer abspenstig zu machen, und dann bestand doch die Vorstellung, dass mit dem Problem müssten wir mal genauer auf den Grund gehen. Das Ganze ist dann bekannt worden als die Stralsunder Beschlüsse, die dann bei der 326. Plenarsitzung der KMK konkretisiert worden sind im Juni 2009. Da sind Leitlinien zur Deckung des Lehrkräftebedarfs beschlossen worden, und die Kommission für Statistik ist beauftragt worden, eine Modellrechnung ihrer Einstellungsbedarf und Angebot in der Bundesrepublik Deutschland auf Basis länderbezogener Informationen zu erarbeiten. Mit diesem letzten soll zum Ausdruck gebracht werden, es ist nicht gewünscht, dann irgendeine akademische Betrachtung, wie viele Lehrkräfte man sich unter bildungspolitischen Vorstellungen wünschen würde, sondern wie viele unter Berücksichtigung auch der Finanzsituation in Ländern tatsächlich eingestellt werden können, um möglichst präzise abschätzen zu können, ob auf der Basis ausreichend oder nicht ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Ja, wie schaut der aktuelle Umsetzungsstand aus? Methodisch war die Länderumfrage im Oktober 2009 war abgestimmt und auf der Basis eine Länderumfrage eingeleitet worden. Die Fristen sind mehrfach verlängert worden. Der Stand heute ist, dass die Daten eines großen Flächenlandes als Informationsbasis nicht zur Verfügung stehen und infolgedessen der Auftrag der KMK noch nicht erfüllt werden konnte, und diejenigen, die es schon immer wussten, die Vorurteile wurden einmal mehr bestärkt. Ein possierliches Tierchen, aber eben sehr, sehr langsam. Ja, also so schaut es aus. Es besteht
der Windhund der Beamten. Der Beamtenwindhund.
Nee, das ist natürlich dieser Möllimannsche Vergleich, also wo die KMK mit der Geschwindigkeit einer griechischen Landschildkröte verglichen worden ist. Und bedauerlicherweise ist es so, dass dieses Vorurteil an der Stelle bestätigt worden ist. Und bedeutet für mich, dass ich leider eben keine detaillierten Ergebnisse vorlegen kann. Derzeit besteht Hoffnung, dass das eine Land, das noch aussteht, liefern wird.
Aber von Bayern.
Nein, es, so, nein, es ist. Ja, das spielt in dieser Sache auch eine große Rolle, dieses Nachbarland von Bayern, aber das war quasi der Auslöser gewesen für die ganze Sache. Aber hier ist ein noch größeres Land, aber jetzt habe ich fast schon zu viel verraten. Das könnte mir scheinen. Ja, dass es auf KMK-Ebene so ist, dass man immer bloß schauen muss, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, das ist nachvollziehbar. Aber warum ist es auch auf Länderebene schwierig, den Lehrerbedarf zu prognostizieren? Tag ein, Tag aus werde ich und ja, ich nehme an, meine Kolleginnen und Kollegen in den anderen 15 Ländern mit der landläufigen Meinung konfrontiert, dass es natürlich ausgesprochen schwierig ist, Aussagen im Wirtschaftsbereich, über Finanzbereich zu treffen. Dort sind Prognosen, das weiß jeder, extrem schwierig. Aber im Schulbereich, da liegen ja also ausgesprochen simple Verhältnisse vor. Bereits 6 Jahre vor der Einschulung stehen die zu erwartenden Schulanfängerzahlen fest. Und die Altersstruktur der Lehrkräfte und damit die Zahl jährlicher Pensionierungen sind auch bekannt. Und diese beiden Informationen müssten doch wirklich genügen, um dann ganz präzise den Lehrereinstellungsbedarf vorauszuberechnen. Und dann sind eigentlich 6 Jahre, bis diese Kinder dann wirklich zur Einschulung gelangen, müssten doch dann reichen, um diese Aufgabe zu lösen. Ja, zu dieser landläufigen Meinung ein paar ganz wenige Fakten. Zum einen, wie schaut es eigentlich aus mit den Geburten? Aber hier einen Geburtsjahrgang für Bayern betrachtet, der jetzt so aus dem Schulsystem herauswächst, überwiegend herausgewachsen ist. Der Geburtsjahrgang 1990, der zudem noch der ist, gerade so ein relatives demografisches Maximum durchlaufen ist. Da sind in Bayern 136.122 Kinder geboren worden. Und als die zur Einschulung anstehen, standen, war es schon 5,5% mehr geworden. Weitere 6 Jahre später bezogen auf die Geburtenzahl 7,7%. Und 2008, wenn die so als Absolventen des Schulsystems auftreten, sind es 9,2% mehr geworden, wobei die tatsächlichen Verhältnisse noch wesentlich komplizierter sind, weil das hier eine Bilanzierung ist. Es haben natürlich wesentlich mehr Wanderungen stattgefunden, haben mehr Abwanderungen stattgefunden und Zuwanderung, sodass hier nur dann die Bilanzierung zum Ausdruck gebracht wird. Und wie schaut es aus mit den Abgängen von Lehrkräften? Warum scheiden Lehrkräfte aus? Hier die Aufgliederung nach Gründen. Erreichen der Altersgrenze, was eigentlich als der Hauptgrund oder gar der einzige Grund gewähnt worden ist, 12,7%. Altersgründe sind maßgeblich, aber eben nur bedingt vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand. Eintritt in die Freistellungsphase des Blockmodells der Alterszeitalters zusammen 21,1%, zeigt aber die beiden Gründe, die mit dem Alter irgendwie unmittelbar zusammenhängen, machen nur ein Drittel der Abgänge aus. Tod, Entlassung auf Antrag 5,4%, Schuldienst anderes Land 1,5% und dann kommt die ganz, ganz große Gruppe befristete Abgänge, Beurlaubungen jedweder Art 45% und sonstige Abgänge, das sind auch das private Schulwesen mit einbezogen, sind dann Kündigungen und so weiter oder dass überhaupt dann der Staatsdienst quittiert worden ist und alles mögliche 14,3%. Also Erreichen der Altersgrenze ist von marginaler Bedeutung und ich glaube, diese beiden Tabellen illustrieren eindrucksvoll, warum also diese landläufige Meinung zwar immer wieder reproduziert wird, aber doch nicht so Gültigkeit beanspruchen kann.
Also bei den befristeten Abgängen muss man ja auch sehen, den hohen Anteil an Frauen, insbesondere im allgemeinbildenden Schulwesen, und da kommt natürlich auch die Babyphase voll mit da rein. Die kann man ja auch nicht berechnen. Ja, das ist ja auch eine Auszeit auf Zeit und meistens dann ein Einstieg mit weniger Stunden als vorher. Danach, also das haut voll rein.
Und eine zweite Frage, Herr Heilbuber, für welches Jahr haben Sie das hier berechnet?
Das waren jetzt die jüngsten Zahlen, die zur Verfügung standen. Ich glaube, das waren dann die Abgänge im Schuljahr 2008, 2009.
Haben Sie denn gegengerechnet auch mit den Zugängen? Also befristet kommen ja wieder zurück.
Richtig, also es ist so, dass sicher wieder welche zurückkommen. Wir können es auch dann nicht genau verfolgen, weil da im Rahmen der amtlichen Statistik erfragt wird, aus welchem Grund ursprünglich, dann ist natürlich der Eintritt in den Erziehungsurlaub ist das Entscheidende dann, aber dann schließen sich diverse Beurlaubungen aus anderen Gründen an, sodass das also dann sehr lange Zeitspannen sind. Das ist richtig, von denen kommt der Teil zurück, aber das Ganze wird natürlich auch dadurch nochmal wesentlich erschwert, wenn man nicht auf die Personen, sondern auf die Vollzeitlehrereinheiten abstellt, dass dann eben Teilzeitbeschäftigung in unterschiedlichem Umfang und diese Bilanzierung auch dann bei den Vollzeitlehrereinheiten von entscheidender Bedeutung ist. Ja, insgesamt, wenn man das betrachtet, ist es also relativ kompliziert, den jährlichen Einstellungsbedarf zu prognostizieren. Also das ist das, was dann so von eigentlichem Interesse ist. Da muss man also den Gesamtbedarf bilanzieren mit dem Gesamtangebot an Lehrkräften und schon beim Gesamtbedarf an Lehrkräften, das die Haupteinflussgröße, die Prognose der Schülerzahlen, das ist das, über das wir heute schon mehrfach gesprochen haben. Da spielen wieder verschiedene Faktoren rein, die Entwicklung der Geburtenzahlen, die Entwicklung der Wanderungsbewegung, die ich einen kleinen Ausschnitt gezeigt habe. Wie sind die Bedingungen zur Schulpflicht, des Einschulungsalter, wie gestaltet sich das Übertrittsverhalten an die weiterführenden Schulen, wie sieht es aus mit den Wiederholungen, die ja auch dann immer in ihrer Wirkung mal so, mal anders wieder eingeschätzt werden. Der Zugang zu den beruflichen Schulen, ob das Vollzeit- oder Teilzeitschulen sind, hängt wieder dann davon ab, wie das Angebot an Ausbildungsplätzen ist. Beim Lehrerbedarf insgesamt spielen nicht nur die Schülerzahlen eine Rolle, sondern eben auch bildungspolitische Vorgaben, welche Richtwerte, Klassenstärken, Stundentafeln einerseits, weitere bildungspolitische Ziele, die verwirklicht werden sollen, wie eben die Ganztagsbetreuung und letztlich ist Bedarf das, was man sich leisten kann, sodass eben auch die Situation bei den öffentlichen Finanzen dann wiederum diese politischen Ziele dann ein Stück weit bestimmt. All diese Größen, wobei jetzt nur die wichtigsten hier aufgeführt sind, bestimmen jetzt den Gesamtbedarf und das ist die eine Komponente, aus der dann der jährliche Einstellungsbedarf durch Finanzierung hervorgeht. Wie schaut es mit dem Gesamtangebot an Lehrkräften aus? Das haben wir vorhin schon mal beleuchtet. Es gibt diverse Veränderungen beim vorhandenen Lehrerbestand, Berufsaustritte, Beurlaubungen, Wiedereintritte, Teilzeitbeschäftigung, Beantragung von Altersteilzeit. Und wie verhalten sich das Neuangebot? Wie entscheiden sich die Abiturienten und Abiturientinnen bei ihrer Berufs- und Studienentscheidung? Wie lange verweilen Sie an der Hochschule? Es sind einerseits Maßnahmen, die sollen ergriffen werden, um die Studienzeit zu verkürzen. In kritischen Zeiten wird gerne noch ein Jahr draufgelegt zur Notenverbesserung. Wie verhalten sich jene, die nicht zur Einstellung gelangt sind? Wie lange stehen die noch als Angebot zur Verfügung? Ja, nur ein kleiner Ausschnitt, aber doch mal schematisch die wichtigsten Gründe dargestellt, die Einfluss- und Unsicherheitsfaktoren darstellen. Und deshalb ist es schon auf Länderebene schwierig. Und deshalb gerade eigentlich, das ist so eines der Gründe, warum eben einige Länder dann sehr zögerlich auch an die KMK liefern und deshalb die Gesamtbilanzierung nicht zustande kommt. Ja, ich bin gebeten worden, wenn schon auf Bundesebene nicht allzu viel vorliegt, doch mal darzustellen, wie das in Bayern ausschaut. Wir verfahren so, dass wir jährlich, mittlerweile seit 35 Jahren, seit 1975, eine Modellrechnung zum Lehrerbedarf und Lehrerangebot erstellen, auf der Basis der neuesten Daten, einer neuen Schülervorausberechnung, der neuen schulstatistischen Angaben. Und wir stimmen das auch jeweils mit unserem Finanzministerium ab, weil wir uns an die Betroffenen dann wenden und versuchen, den möglichst realistisch die Aussichten darzustellen und nicht eben bildungspolitische Wunschvorstellungen demonstrieren wollen. Ja, und die wichtigsten Ergebnisse, die werden im Internet veröffentlicht, also das ist vollumfänglich für Sie abrufbar auf den Seiten des Bayerischen Kultusministeriums. Und seit 2008 glaubt man immer ganz an die Macht des Internets und dann erscheint es nochmal zusätzlich wieder als gedruckte Broschüre. Ja, ich will jetzt Ihnen nicht alle Schularten im Detail zeigen, aber doch mal ein paar wichtige Gesichtspunkte und auch aufzeigen, wie unterschiedlich sich das darstellt für die einzelnen Schularten. Unten habe ich dann jeweils so ein Männchen lachen oder weinen lassen, je nachdem, ob die Bedarfsdeckung oder die Einstellungschancen beschrieben werden. Da muss man auch ganz klar sehen, dass das zwei ganz unterschiedliche Ansätze sind. Kultusverwaltung wünscht sich natürlich immer ein möglichst großes Angebot, aus dem dann ausgewählt werden kann, was der Qualität an der Schule dient. Und die Betreffenden, die wünschen sich natürlich möglichst große Einstellungschancen und die sind dann hoch, wenn relativ wenige Bewerber um sehr viele Stellen konkurrieren. Ja, im Bereich der Grundschule ist so, dass man ein relativ konstantes Angebot sieht. Das Ganze ist dadurch bedingt, dass da ein Numerus Clausus besteht in Bayern beim Lehramt an Grundschulen und wir wissen, dass etwa doppelt so viele das Lehramt an Grundschulen studieren wollen, als tatsächlich können aufgrund des NC, sodass dann hier eine relativ konstante Zahl herauskommt. Die Bedarfsentwicklung ist auch vergleichsweise konstant. Es gibt Jahre mit einem leichten Überhang, im anderen Fall einem leichten Mangel. Insgesamt ist die Bedarfsdeckung, ja, so, wenn man in der Drei-Farben-Ampel denkt, so auf Gelb zu setzen und die Einstellungschancen sind in dem Bereich eigentlich relativ gut. Ja, ganz schlimm im Bereich der Hauptschule, natürlich hervorragende Einstellungschancen, Bedarfsdeckung schaut aber sehr ungut aus. Selbst dann, wenn man von einem weiteren Rückgang des Anteils der Hauptschulen ausgeht, auch dann ist es so, dass da sehr große Bewerberknappheit besteht. Ja, Förderschule, aber jetzt eine Schulart, die ganz besonders interessant ist zu betrachten, die Realschule, wie kommt es eigentlich zu so einer Entwicklung hier? Ja, und das ist eigentlich für die Bedarfssteuerung eigentlich hochinteressant. Bei der Realschule war es so gewesen, dass das eine relativ junge Schulart ist. Infolgedessen in den 60er Jahren, 70er Jahren sehr viele Lehrkräfte eingestellt worden sind und schon Jahrzehnte vorher man wusste, dass nach der Jahrtausendwende große Pensionierungsschübe kommen. Große Pensionierungsschübe, zum Zweiten dann das Schülermaximum in dieser Phase und damit natürlich nicht genug und wie viele politische Entscheidungen so getroffen werden, auch an der Stelle prozyklisch, dass man gesagt hat, mit den zwei Dingen lässt man es nun nicht bewenden, sondern führt dann die sechsjährige Realschule ein, von der bisher vierjährigen auf die sechsjährige, die natürlich einen weiteren Einstellungsbedarf generiert hat, sodass in den Jahren nach der Jahrtausendwende also ganz hohe jährliche Einstellungsraten zustande gekommen sind aufgrund dieser drei Effekte. Und wenn dann eben so gut die Einstellungssituation ist, ist so, ja, magnetartig, dann sind dann die Studierenden da angezogen worden, sich genau für dieses Lehramt zu entscheiden. Und beim Lehramt und Gymnasium eigentlich nicht anders, auch nicht ganz so ausgeprägt die Pensionierungsschübe, aber auch da das Bedarfsmaximum schon demografisch bedingt nochmal weiter erhöht durch gestiegene Übertrittsquoten und just da dann der Umbau von G9 auf G8 mit der Forderung, eigentlich die Qualität zu erhalten und damit das Unterrichtsangebot in den 8 Jahren weiter auszubauen, was dann eben auch einen sehr, sehr hohen Einstellungs Bedarf dann generiert hat, mit der Folge, dass die Studienanfängerzahlen aufgrund dieser ganz famosen Einstellungsaussichten ganz gewaltig angestiegen sind. Beim Lernen an beruflichen Schulen, da muss man sehen, das ist aber auch ein bayerisches Spezifikum, dass ein relativ hoher Anteil von Lehrkräften da tätig sind, die nicht das Lehramt an beruflichen Schulen haben, sodass es eigentlich von der Bedarfsdeckung nicht ganz so schlecht ausschaut, jetzt mal so mit Orange und Zwischengelb und Rot beschrieben, weil hier jeweils noch andere Personen, die nicht aus Lehramtsstudien gingen, kommen, hinzukommen. Ja, wenn man mal das zusammenfasst und die Probleme der Angebotssteuerung beleuchtet, dann habe ich da drei Dinge ausfindig gemacht. Obwohl eigentlich der Sachverhalt völlig simpel ist, dass vom Abitur bis zur Einstellung im Schuldienst 6 bis 8 Jahre vergehen, ist dieser Sachverhalt kaum vermittelbar. Es ist so, dass sich die Betreffenden in der Regel an der aktuellen Einstellungssituation orientieren, und das hat man in den Grafiken dann auch sehr deutlich gesehen. Wenn jetzt die Einstellungssituation gut ist und Leute gesucht werden, dann entscheidet man sich jetzt für das Studium und man entscheidet sich nicht dafür, wenn man persönlich jemanden kennt, der nicht zur Einstellung gelangt ist. Und in unseren Broschüren, die ich vorhin gezeigt habe, schreiben wir deutlich rein, dass völlig unbedeutend ist, wie die aktuelle Einstellungssituation ist, einzig und allein entscheidend, wie sie in 6 bis 8 Jahren sein wird. Und das ist ein relativ langer Zeitraum und in diesem Zeitraum kann sich relativ viel verändern. Ja, dann ist es so, eine der größten Probleme in diesem Geschäft ist die politische Spontanentscheidung, dass also generell die Arbeitszeit, sagen wir, der Lehrkräfte angehoben wird oder dass man sich für ein Arbeitszeitkonto entscheidet oder irgendwelche strukturelle
politische Spontanentscheidung.
Politische Spontanentscheidung, ja. Ja, die dann also sehr rasch greift, weil er politisch dann sehr rasch gehandelt wird und kann dann bedeuten, dass das also eben innerhalb dieses 6- bis 8-jährigen Zeitraums greift und infolgedessen die Situation dann eine ganz andere sein kann. Wir haben uns sehr stark bemüht, im Hinblick auf das Schülermaximum eigentlich Abiturienten in die Lehramtsstudiengänge hineinzubringen. Das ist dann auch eigentlich sehr gut gelungen und just da griff zum Beispiel die Maßnahme generelle Anhebung der Unterrichtspflichtzeit der Lehrkräfte. Und dann war es so, dass die Angelockten, die dann eröffnet worden sind, jetzt braucht man in dem Jahr relativ wenige. Ja, und ein weiteres Problem ist die Reaktion der Abiturienten auf diese Informationsbroschüre. Sprünge bei den Studienanfängerzahlen um Faktor 3 von einem Jahr auf das nächste sind eigentlich keine Seltenheit. Wenn gute Aussichten dargestellt werden, dann können in sehr, sehr kurzer Zeit die Studienanfängerzahlen sehr rasch ansteigen und dann kann sich das sehr rasch ins Gegenteil verkehren, gilt nicht für alle Lehrämter, aber es gilt für einige in hohem Maße. Ja, wie schaut es insgesamt auf Bundesebene aus? Ich habe schon eingangs gesagt, allzu viel kann ich Ihnen dazu nicht mitteilen, aber ein paar Dinge schon. Diese Grafik ist heute schon in einem anderen Kontext zumindest so ähnlich gezeigt worden. Hier nicht in relativen Zahlen, sondern in absoluten Zahlen. Man sieht dann nochmal, dass also die westdeutschen Flächenländer im Vergleich zu den Stadtstaaten und den ostdeutschen Flächenländern also sich um ganz andere Quantität handelt und dass der Verlauf auf Bundesebene im Wesentlichen bestimmt wird durch den Verlauf der westdeutschen Flächenländer. Das ist einfach mal so ein Faktum. Man sieht, dass da hier unten das verhältnismäßig konstant ist, dass hier ein Rückgang wahrnehmbar ist. Und ich habe das jetzt nochmal genauer angeschaut von heute an, also von 2010 bis 2025, was wird dann geschehen bei der Schülergesamtzahl. in den alten Flächenländern 21,6% minus, in den ostdeutschen Flächenstaaten minus 1,4%, in den Stadtstaaten plus 6,2%. Also in einem 15-jährigen Zeitraum eigentlich hier relativ wenig Veränderung. Hier in diesem Zeitraum doch eigentlich eine deutliche Veränderung, und der Bundeswert wird eben dominiert durch die Veränderung in den westdeutschen Flächenländern. Es gab Phasen, bei denen die Gesamtbetrachtung absolut verfälschend war, weil die Entwicklung in den einzelnen Schulbereichen gegenläufig gewesen war. Ich habe es mir jetzt extra nochmal genau angeschaut im Vorfeld der heutigen Tagung. Ob solche Effekte derzeit auch stattfinden, ganz, ganz wenig ausgeprägt, sodass eigentlich im Wesentlichen durch diese Prozentsätze auch die Entwicklung in den einzelnen Bereichen beschrieben wird, wenngleich etwas zeitlich versetzt. Nun zum Lehrerbestand. Auch das ist mal interessant, wenn man da diese drei Gruppen vergleicht: westdeutsche Flächenländer, ostdeutsche Flächenländer und Stadtstaaten. Die Legende hier außerhalb, damit man das halbwegs noch in der Projektion lesen kann. Hier blau gezeichnet, also die Gruppe der Jüngsten, der unter 35-Jährigen, dann die Gruppe der 35- bis 45-Jährigen, 45- bis 55-Jährige und die, die 55 und älter sind, im Schuljahr 2008 und 2009. Auf der Basis von Zahlenmaterial, was öffentlich ist, in Berichten des Statistischen Bundesamts, findet man das so vor, zwar nicht diese Grafiken, aber die zugrunde liegenden Zahlen. Ja, und da sind doch die unterschiedliche deutlich spürbar. Also ganz großes Problem sehe ich hier in dieser Gruppe, 42,9% in der Altersgruppe der 45- bis 55-Jährigen. Und das sind die, die in dem Zeitraum schon dann zu beginnen auszuscheiden. Ich habe vorhin ja dargestellt, dass nicht das Erreichen der Altersgrenze dann das letzte Entscheidende ist, sondern diese Effekte deutlich früher eintreten werden. Und in den ostdeutschen Flächenländern auch diese Gruppe ausgesprochen klein ist, aufgrund der besonderen Situation dort. Es sind ja ohnehin im Vergleich mit den westlichen Flächenländern deutlich bessere Versorgungswerte. Und es konnten in den zurückliegenden Jahren relativ wenig Lehrkräfte eingestellt werden, aber es wird dann eigentlich ganz starke Pensionierungsschübe geben. Ja, wie schaut es aus mit dem Potenzial an künftigen Lehramtsstudierenden? Ich habe mal beleuchtet die Absolventen mit Hochschulreife aus den allgemeinbildenden beruflichen Schulen. Man sieht dann nochmal schön diese Effekte G8, G9, G8 Umstellungen oder teilweise eben zwei Abiturientenjahrgänge auftreten werden, sodass also in den alten Ländern da diese Spitzen sind, aber es bleibt insgesamt auf hohem Niveau in diesem Zeitraum. Hier ist absolutes Niveau geringer, aber auch hier sind keine drastischen Schwankungen zu sehen. Das bedeutet, dass insgesamt das Potenzial relativ hoch ist. Wie viele dieser Abiturienten man dafür gewinnen wird, ein Lehramtsstudium zu ergreifen, das wird die große Herausforderung sein. Heute Vormittag ist mal gezeigt worden, dass der Anteil derer, die schon Akademiker als Eltern haben, zunehmend größer wird. Wenn man weiß, dass so ein Lehramtsstudium eins ist, das so den akademischen Einstieg bedeutet, dann wird es auch bedeuten, dass es wahrscheinlich schwerer sein wird, Abiturienten für ein Lehramtsstudium zu gewinnen. Aber die Zahlen sind relativ hoch, sodass also gewisses Gestaltungspotenzial besteht. Ja, wenn man jetzt nochmal überlegt, welche Rahmenbedingungen bestehen, welche Herausforderungen. Rahmenbedingungen größtenteils sinkende Schülerzahlen, was sicher schon mal für die Bedarfsdeckung mal eine günstige Voraussetzung ist, dem entgegenspricht, dass in den neuen Ländern hohe Pensionierungszahlen zu erwarten sind. dass ein relativ großes Angebotspotenzial zur Verfügung steht, aber das wird sich nicht jetzt von alleine dann einstellen, sondern das sind dann intensive Beratungen, so wie wir das etwa da in Bayern machen, notwendig, um auch dann die Leute wirklich fürs Lehramtsstudium zu gewinnen. Wenn es insgesamt gelingt, den Lehrerbedarf zu decken, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass es auch gelingt, den Lehramtsfach- und regionalspezifisch zu decken. Also das wird sicher auch eine schwierige Herausforderung sein, gerade auch der regionalspezifische Aspekt, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Klientel handelt, die relativ immobil ist, ich weiß nicht, ob es andere Bereiche gibt, wo das in gleichem Maße, also in akademischen Bereichen, ob es da noch andere Gruppen gibt, wo das in gleichem Maße festzustellen ist, wie im Lehramtsbereich. Also das wird sicher eine große Schwierigkeit sein und das, was heute schon mehrfach gesagt worden ist, dass eben die bildungs- und finanzpolitischen Ziele gegenläufig sind, dass einerseits darum geht, gute Lern- und Förderbedingungen zu etablieren, dass bei rückläufigen Schülerzahlen das eine große Herausforderung sein wird, das dicht geknüpfte Schulnetz zu erhalten, was dann auch bedeuten wird, dass es nicht möglich sein wird, proportional zu den Schülerzahlen den Lehrerbestand zurückzuführen. Und das große finanzpolitische Ziel, der Abbau des Schuldenberges von 1,5 Billionen Euro, also in wissenschaftlicher Darstellung kann man es sehr 1,5 mal 10 hoch 12, also da lässt sich sehr einfach darstellen, wenn man bedenkt, dass der Mensch, wenn er also von Geburt an schon zählen könnte, es nicht schaffen würde, bis zu einer Milliarde zu zählen während seines Lebens und das noch einmal um einiges höher liegt, dann bedeutet das eben auch all das, was wir hier an der Stelle versuchen, eben an Bedingungen zu verbessern, können wir gegebenenfalls aufgrund dessen dann wieder an Chancen der nachwachsenden Generation nehmen. Ja, meine Damen und Herren, es war jetzt nicht mein Auftrag, möglichst alle Fragen zu beantworten, sondern meine Aufgabe war, Impulse zu geben. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.